Vor 4 Wochen, da war ja ein ganz spezieller Sonntag. Ich weiß nicht, wer das noch in Erinnerung hat. Es war der eidgenössische Dank-, Buß- und Bettag gewesen. Und dieses hat mich etwas inspiriert, heute einige Gedanken zu äußern zum Thema Danken, Buße tun und Beten respektive Anbetung. Und wir werden darum auch den Gottesdienst etwas speziell machen. Er ist in 3 Teile. Ich werde immer wieder kurz unterbrechen nach einem Teil. Und wir werden zusammen dann in der Stille jeder für sich zum Beispiel dann danken oder Buße tun und in Anbetung sein. Darum ist auch der Lobpreis am Schluss in der Anbetung dann integriert. Etwas hat mich fasziniert an diesem Gedanken vom eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag. An den meisten Orten, oder auch wenn ich Leute frage, dann wird es immer wieder gesagt, ja, das ist einfach der Bettag. Und ich denke auch in Deutschland oder Österreich ist es einfach nur der Bettag. Wir in der Schweiz, wir haben einen Dank-, Buß- und Bettag und dann erst noch eidgenössisch. Also, gesamthaft, und ich habe mir überlegt, ja, gibt es etwas Ähnliches in der Bibel? Und siehe da, ich habe etwas gefunden, nämlich den Nehemia, der hat das schon vor einigen 1000 Jahren so gehandhabt. Und wir wollen deshalb etwas ins Leben und in die Geschichte des Nehemia hineingehen. Zum Ersten eigentlich das Danken. Nehemia, da steht eigentlich dann im Kapitel 9 in den Versen 6 bis 15. Aber zuerst möchte ich die Vorgeschichte etwas einblenden. Und zwar im Nehemia Kapitel 1. Da ist Folgendes. In den ersten Versen, da steht, dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hakalias. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Nehemia war nicht irgendein Mensch. Nehemia war nämlich der Mundschenk des Königs Artasasta. Er war der König von Persien. Persien war ein riesengroßes Reich in der damaligen Zeit. Und nun bekam er von seinem Freund die traurige Nachricht. Jerusalem liegt ohne Mauern. Die Mauern sind zerstört, die Stadttore verbrannt. Und wenn man weiß, in dieser Zeit, da war das der Schutz der Bevölkerung. Ohne Mauern. Da war überhaupt nichts los. Im Prozess der Verarbeitung dieser Nachricht dachte Nehemia wahrscheinlich ganz bestimmt an die großen Taten Gottes, wie er es dann tat bei den Israeliten, wie wir noch später sehen werden, als er in Jerusalem war. Aber ich möchte euch fragen, wie sieht das bei euch aus? Was kommt euch da gerade in den Sinn? Vielleicht Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Denke ich an mich, was Gott in meinem Leben getan hat? Ja, der dir alle deine Sünden vergibt. Nehemia, er machte Folgendes, wahrscheinlich das, was er später dann beim Volk getan hatte. Er hat den Blick hinweggetan, nicht von mir, sondern auf den Schöpfer hin. Die Dankbarkeit, und wir lesen im Kapitel 9, ab den Versen 6, da heißt es zum Beispiel im Vers 6, Herr, du bist es allein, du hast gemacht den Himmel und aller Himmel, Himmel mit ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darinnen ist. Du machst alles lebendig und das himmlische Heer betet dich an. Gehen wir weg von unserem Blick, wenn wir danken und schauen auf das, was Gott getan hat. Ja, er hat den Himmel gemacht. Jetzt ist es zwar trübe, aber schauen wir, wenn es klar ist, den Sternenhimmel, die Milchstraße und alles, was er gemacht hat. Das ganze Universum. Oder schauen wir auf die Erde, jetzt, wenn wir spazieren gehen. Das Wunderbare, die Natur, wie sie sich verändert im Herbst. Die vielen Farben, die wir gar nicht machen können. Sagenhaft, was Gott da tut. Ja, alles, was darauf ist. Aber vor allem, Nehemia hat gesagt, du machst alles lebendig. Gott ist das Leben. Jesus Christus ist das Leben. Und das geht so weit, dass sogar das himmlische Heer, die Engel, staunen und Gott anbeten. Und Gott danken für alles. Sie staunen, was Gott alles getan hat. Im Vers 7 sagt Nehemia, Herr, du bist Gott, der du Abraham erwählt hast und ihn aus Ur in Chaldäa geführt und Abraham genannt hast. Ja, du bist Gott. Du bist der Gott, der diesen Abraham herausgeführt hat. Er hat gesagt, ziehe aus, ich will dich in ein Land führen. Und der wusste gar nichts, wohin die Reise gehen soll. Er hat einfach Gott vertraut. Ich glaube, das ist immer wieder ein Geheimnis. Und er bekam eine Verheißung und hast sein Herz treu erfunden vor dir und einen Bund mit ihm geschlossen, seinen Nachkommen zu geben, das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Jebusiter und Girgasiter. Und hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Meine Lieben, Gott, dieser, der alles geschaffen hat, hat einen Bund mit einem kleinen Menschen gemacht. Mit diesem Abraham. Stellt euch das mal vor. Er hat ihm nicht nur gesagt, komm, vertrau mir, ich führe dich heraus, sondern er hat ihm eine Verheißung gegeben, nämlich, ich will dich in ein Land führen. Und das Land war groß, größer als das heutige Israel. Da gehörte auch Jordanien dazu. Da war der ganze Sinai dabei. Und natürlich das Palästina. Und wieso hat Gott das alles getan? Weil er seinen Knecht Abraham treu erfunden hat. Ist das nicht sagenhaft? Und das Schöne ist, Gott hat sein Wort gehalten. Das ist wichtig, weil Gott will auch mit uns, mit dir und mir einen Bund machen. Mit jedem Einzelnen in Jesus Christus. Und wenn er etwas sagt, dann hält er es auch. In den Versen 9 und 10 heißt es weiter, und du hast das Elend unserer Väter in Ägypten gesehen und ihr Schreien am Schilfmeer erhört und Zeichen und Wunder getan am Pharao und allen seinen Großen und an dem ganzen Volke seines Landes, denn du erkanntest, dass sie gegen Israel vermessen waren und hast ihr einen Namen gemacht, so wie er heute ist. Meine Lieben, Gott hat Israel in Ägypten gehört. Ja, und Nehemia zeigt dem Volk in Jerusalem, was Gott in der Vergangenheit alles Großes getan hat, die Zeichen und Wunder, und hat sie herausgeführt. Aber meine Lieben, Gott tut das Gleiche in uns. Er führt uns heraus aus Ägypten, aus der Sündenwelt, in ein geheiligtes Leben. Haben wir das schon in unserem Leben erlebt? Gott will uns durch das Schilfmeer führen. Er hat das Wasser geteilt. Die Israeliten, die waren verzweifelt, als sie da am Schilfmeer waren. Und hinten kamen die Ägypter mit 600 Streitwagen und viel Heer. Und Gott gab einen Auftrag an Mose und sagte, recke deinen Stab aus. Und das Wasser hat sich geteilt, meine Lieben, und sie waren trockenen Fußes durchgegangen. Es war nicht Sumpf und Schlamm. Sie hatten nicht mal schmutzige Schuhe und Füße. Ist das nicht sagenhaft, unser Gott? Ich finde das ganz phänomenal. Und er sagt dann weiter, im Vers 12 zum Beispiel, dass er die Israeliten in den ganzen 40 Jahren geführt hat, am Tage mit einer Wolkensäule und nachts mit einer Feuersäule. Was heißt das auch für uns? Gott ist auch jederzeit, jeden Tag immer bei uns, bei dir, bei mir. Das verheißt er uns. Er will bei mir sein. Ja, und dann haben sie gemurrt und haben gesagt, ach Herr, Mose, es kann doch nicht sein, wir waren an den Töpfen Ägyptens und jetzt müssen wir hungern. Und Gott hat ihnen Brot gegeben. Er hat ihnen Wasser aus dem Felsen gegeben. Er hat ihnen das Gesetz am Sinai gegeben, die Verhaltensregeln. Und später konnten sie das Land einnehmen. Alles, was Gott verheißen hat. Und ich möchte euch fragen, was sagen wir dazu? Was danken wir dafür? Gott hat das auch für uns getan. Schauen wir doch etwas von uns weg, von mir weg, auf das, was Gott getan hat, auf die großen Taten Gottes. Ihr sagt vielleicht, ja, aber das ist damals gewesen, das ist ja, bei den Israeliten aber heute. Und da muss ich sagen, Johannes 3,16, kennt ihr alle? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Auf dass alle, nicht nur einige, alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Meine Lieben, die Bibel, Gott sagt nicht, ihr werdet es, wenn ihr gut lebt, einmal bekommen, das ewige Leben. Nein, wenn ich Jesus annehme, dann bekomme ich's, dann habe ich's. Ja, denken wir doch nur mal, Jesus nahm Spott auf sich. Er nahm Hohn und Verachtung auf sich. Und zwar nicht aus Freude, damit er einfach etwas leiden darf. Nein, für dich und mich. Für das nahm er alles auf sich. Er gab alles, wirklich alles für dich. Nämlich sogar sein Leben. Er hat alles hingegeben. Und Wenn wir das betrachten, dann versuchen wir doch mal etwas weiter zu schauen, weg von uns, um zu danken. Jesus, im Römerbrief heißt es nämlich, Jesus gab sein Leben nicht, als wir Freunde sind. Dort heißt es, als wir noch Feinde waren. Gott hat sein Leben gegeben, Jesus Christus, als wir in Feindschaft standen zu ihm. Vielleicht für einen Freund gebe ich noch das Leben. Und ich habe mir mal überlegt, ja, wann ist denn Jesus gestorben? Es war am Donnerstagabend um die 9. Stunde, sagt die Bibel. Das ist 15 Uhr in der damaligen Sprache. Und was geschah um 15 Uhr bis 18 Uhr in Israel, in Jerusalem, im Tempel? Da wurde das war die Zeit des Abendopfers. Es wurde das Abendopfer geschlachtet im Tempel. Und man hörte von weitem die Schreie der Lämmer, die dort waren, die zum Schlachtopfer, zum Abendopfer gebracht wurden. Und einer schrie dort außerhalb, am Kreuze, laut: Das Lamm Gottes, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus Christus war ja immer in Verbindung, jede Sekunde. Es gab nie einen Unterbruch zwischen ihm und dem Vater. Und in diesem Augenblick musste Gott wegschauen, damit er die Sünden von dir, von mir, von der ganzen Welt auf Jesus Christus laden konnte. Und das hat geschmerzt. Und Jesus hat es getan für dich. Und anschließend hat er gerufen: Es ist vollbracht. Und dann ist er gestorben. Er hat bezahlt für unsere Sünden. Danken wir für das, was Jesus für uns, für alle Menschen getan hat. Danken wir für den Segen der Freiheit, die wir haben. Zum Beispiel jetzt hier in der Schweiz. Wir haben heute Abstimmungssonntag. Wie wichtig ist es, dass wir für die Menschen beten, die eigentlich in den Nationalrat, in den Ständerat kommen sollen. Denn sie vertreten uns. Ja, wir haben keine Verfolgung. Wenn ich an den Nahen Osten denke jetzt, die vielen Flüchtlinge, die weg müssen, die gefoltert werden, Christen, die hingerichtet werden von IS oder in Mali von Boko Haram, in Afghanistan von den Taliban. Und trotzdem kommen so viele Menschen zum Glauben. Ich habe gerade wieder ein Buch gelesen über diese Menschen. Sagenhaft, was Gott da tut. Ja, haben wir da nicht zu danken? Wir leben in einem Wohlstand, in einer Ruhe. Wir haben äußere Ruhe. Wir wollen auch danken für unsere Regierung, für unsere Demokratie, für unser freies Zusammenkommen. Und das wollen wir jetzt kurz tun. Wir wollen in der Stille jeder für sich Gott danken. Wir stehen dazu auf. Ich schließe dann und dann machen wir mit dem zweiten Teil weiter. Herr Jesus Christus, du hast unsere Gebete gehört. Wir loben und preisen dich. Wir danken dir, dass du alles gegeben hast für uns, damit ich gerettet werden kann. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Der zweite Teil ist eigentlich Buße tun. Und interessant ist, wenn wir jetzt etwas aufstellen müssten, einen eidgenössischen Dank, Bitt und Bestag, oder? Wäre doch eigentlich viel angebrachter. Wie schnell sind wir dabei zu bitten? Aber es steht dort nichts von bitten, sondern Buße tun. Und darum wollen wir uns etwas mit der Buße befassen und nicht mit dem Bitten. Und wenn wir wieder im Nehemia 1 schauen, in den Versen 5 bis 11, da heißt: Und Nehemia sprach: Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, das ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht, für die Israeliten, deine Knechte. Und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Hause haben auch gesündigt. Wir haben übel getan an dir, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast, deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose geboten hast und sprachst: Wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret bis an das Himmelsende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Sie sind ja auch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte und die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk. Ja, Buße tun heißt bekennen. Ich weiß nicht, ob uns das schon mal bewusst gewesen ist, ob wir schon mal überlegt haben, was ist Buße? Nehemia, er war ein gottesfürchtiger Mann. Er stellte sich unter die Schuld auch seines Volkes. Und er stellte sich unter die Schuld seiner eigenen Familie, aber auch unter seine eigene Schuld. Ja, tun wir Buße für unsere Familie? Haben wir das schon mal getan? Vor Gott eingestanden? Für unsere Geschwister, unsere Freunde, die nicht an Jesus glauben? Ich habe mal nachgeschaut, Buße tun heißt eigentlich im hebräischen Sinne hinwenden, zurückkehren. Im Griechischen ist es eher der Sinn, den Sinn ändern oder verändern. Buße tun heißt also Reue über Geschehenes und Buße tun. Mit anderen Worten bekennen. Mit Namen bekennen, was mir leid tut. Denn wir wissen immer wieder, was uns bedrückt, wo wir falsch gehandelt haben. Und meine Lieben, wir müssen einfach wissen, Reue und Buße kann nie ein Mensch bewirken. Ich kann euch noch so lange von Buße predigen, wenn nicht der Heilige Geist in eurem Herzen zeigt, was falsch ist, dann kann ich so lange reden, wie ich will. Es passiert nichts. Aber wenn der Geist Gottes anfängt zu wirken, dann gibt es eine Hinwendung zu Jesus Christus. Dann verändern wir uns. Das sehen wir beim Nehemia ganz konkret. Das haben wir ja gesehen. Im Kapitel 8 sehen wir es auch noch. Und zwar heißt es, als nun der 7. Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des siebten Monates. Und er las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen, also vom Morgen 6 Uhr bis zum Mittag vor Männern und Frauen. Und wer es verstehen konnte und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Ungeheuer, ungeheuer, was hier geschieht. Und der Esra hat das Buch aufgetan vor allen Augen, denn er war auf einem Podest und als er es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete, Amen, Amen, und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und sie legten das Buch des Gesetzes klar und verständlich aus, so dass man verstand, was gelesen war. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott, darum seid nicht traurig und weinet nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Zwei, drei Sachen sind mir wirklich aufgefallen. Zuerst eigentlich, die Predigt dauerte nicht 20 Minuten oder eine halbe Stunde, sondern sie lasen in der Bibel von morgen 6 Uhr bis mittags 12 Uhr. Wow, wie würde das aussehen, wenn ich jetzt da bis 12 Uhr nur schon reden würde? Aber ich will euch nicht stressen bis dann. Aber trotzdem, die hatten einen Hunger nach Gottes Wort. Und wichtig war doch eigentlich, dass es heißt im Vers 8, und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, so dass man verstand, was gelesen war. Also sie haben es so ausgelegt und gesprochen, dass jedermann wusste, was Gott wollte. Und ich erschrecke manchmal, wie hoch theologische Vorträge eigentlich sind statt Predigten und niemand es versteht. Wollen wir das Evangelium einfach und klar weitergeben, dass jeder es verstand, dann bewirkt es etwas, nämlich Buße. Ja, ich will euch mal fragen, habt ihr schon mal über Sünden geweint? Hier hat das ganze Volk geweint über die Sünden, die es getan hat, dass es abgefallen war. Was bedeutet das für mich, für jeden von uns? Es bedeutet zuerst eigentlich mal, wir sollen Buße und Umkehr im eigenen Leben tun. Ihr wisst jeder selber, ob das geschehen ist. Was heißt das aber? Buße tun. Viele verstehen das gar nicht so recht. Aber Buße tun heißt eigentlich Aufgeben der eigenen Selbstgerechtigkeit. Annahme von dem, was Jesus tat und zu uns spricht. Ja, bei Nehemia war es sogar weinen, leidtragen. Er hatte sogar gefastet und gebetet, als er das Ganze gehört hatte. Wir haben es gehört. Aber auch ein Petrus, als er Jesus verraten hatte, also verleugnet hatte. Nach dreimal hat der Hahn gekräht und dann heißt es, und er ging hinaus und weinte bitterlich. Und er musste sagen, es ist zu spät, ich kann es nicht mehr in Ordnung bringen. Aber wie groß ist Gott? Er gab ihm noch eine Chance. Nach der Auferstehung im See Genezareth fragt er ihn genau auch wieder. Nicht einmal, Petrus, hast du mich lieb? Sondern wieder dreimal. Petrus hat ihn dreimal verleugnet. Und Jesus fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Und am dritten Mal, da wurde er fast sauer. Und sagt, Herr, du weißt doch jetzt, dass ich dich lieb habe. Jetzt habe ich es doch schon zweimal gesagt. Kannst du nicht zuhören? Haben wir nicht auch manchmal diese Reaktion? Ja. Aber Jesus hat vergeben. Oder ich denke an diese Frau, diese Sünderin, die zu Jesus gekommen ist. Ach, die war so voll Sünden. Und zu Füßen von Jesus sind ihr die Tränen nur so runtergelaufen und haben die Füße von Jesus genetzt. Und dann hat sie mit ihrem langen, schönen Haar hat sie die Füße getrocknet. Und dann hat sie ein Nardenöl genommen, eins der teuersten Öle, die es gibt im Fall. Und der Judas hatte schon gesagt, das ist doch Verschwendung. Eigentlich könnte man das verkaufen und 30 Dinare bekommen. Aber sie hat es für Jesus getan und hat seine Füße, nicht den Kopf, seine Füße eingerieben mit dem kostbaren Öl. Und ich habe mir so vorgestellt, wie das gerochen hat. Ein Duft war da zur Ehre von Jesus. Ja, rechte Buße führt über die Erkenntnis der eigenen Schuld hin zur Anbetung. Und sie hat alles gegeben. Buße heißt also für uns erkennen, bekennen und umkehren. Es braucht alle drei. Ich muss zuerst erkennen. Und wenn ich erkannt habe, dann muss ich es bekennen. Ich kann nicht einfach nur abends sagen, Herr Jesus, ich hab's gesehen, ich habe heute eigentlich wieder viel Mist gebaut. Eigentlich möchte er wissen, was. Ich bekenne ihm. Und ich bitte ihn zu lassen. Wir müssen einfach wissen, meine Lieben, das ist mir so klar geworden, ohne Buße gibt es keine Bekehrung. Und ich weiß, Buße ist heute nicht mehr modern. Es wird eigentlich nie mehr über Buße gepredigt, aber es ist das Zentrum. Und der Feind möchte, dass ich nicht über Buße rede. Weil dann gibt es keine Vergebung. Wir wollen nun wieder kurz aufstehen und Buße tun. Jesus hat euch vielleicht etwas gezeigt, der Geist Gottes. Und wir wollen es Jesus bekennen und Buße tun, ihn um Vergebung bitten. Ich werde dann wieder abschließen. Wir stehen auf dazu, wer kann. Herr Jesus Christus, du siehst unsere Herzen an. Du weißt, was wir dir gesagt haben und vielleicht haben wir noch vieles zu sagen, was du uns gezeigt hast, den Finger draufgelegt. Ich danke dir, dass du echte Buße bewirkst, wenn wir Reue zeigen und uns Vergebung schenkst. Ich danke dir dafür. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Und so kommen wir noch zu einem wunderbaren Teil, zum Schluss, das Beten. Jetzt könnte ich sagen, ja, danken und beten ist ja das Gleiche. Nein, wir haben es ja gesehen, wenn wir danken, dann gehen wir weg und schauen mal, was Gott getan hat. Und jetzt kommt eigentlich das, was wir vielleicht im Sinn haben, nämlich, und wer es nicht weiß, soll mal zu Hause Psalm 103 lesen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wow, was hat Gott alles Gutes getan? Ja, wir müssen nämlich wissen, Gebet, Entschuldigung. Gebet Das ist nicht nur ein Leben, ein Reden, sondern Gebet ist eine Lebensform. Das Lebensklima des geistlichen Menschen. Ohne Gebet gehen wir zugrunde, so wie wir ohne Luft nicht leben können. Das Gebet ist die Luft des geistlichen Menschen. Vergessen wir das nie. Wenn ihr alles vergessen habt, was ich gesagt habe, aber das vergesst nicht. Nehmt es mit nach Hause. Im Gebet, da sind ja alle Formen eingeschlossen. Es ist Anbetung da, wir werden nachher. Darum haben wir mal den Lobpreis am Schluss genommen und wollen dann Gott von ganzem Herzen anbeten, loben, preisen. Ja, loben und danken gehört dazu. Aber das Gebet bedeutet noch viel mehr. Das Gebet drückt eigentlich mal meine Achtung vor Gott, dem Allerhöchsten, aus. Ich gehe vor den höchsten Gott, den König des Universums, und habe eine persönliche Audienz. Das bedingt auch Achtung. Es ist aber noch auch, es ist eine Kindesliebe und ein Vertrauen zum Vater. Denn die Bibel sagt, wenn ich Jesus angenommen habe, dann ist er mein Vater und ich bin sein Kind. Und so wie wir Jesus gesagt, wir sollen Vater und Mutter ehren, so sollen wir Vater, den ewigen Gott, der nun unser Vater ist, in einer kindlichen Liebe ehren und achten. Es bedeutet aber auch Nächstenliebe in der Fürbitte für Menschen. Ihr habt ein super Programm. Wir können beten, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen sich öffnen in der Nächstenliebe, nicht im Gerichtlichen, sondern Herr, du siehst dort, der sollte sich mal bessern, sondern Herr, erbarme dich seiner Seele und hilf, damit ich dazu beitragen kann, durch meine Nächstenliebe. Wir dürfen ihm aber auch, und das sehen wir zum Beispiel im Psalm 102, wir dürfen ihm aber auch unsere Zweifel und Nöte, unsere Anfechtungen bringen. Auch das gehört zur Anbetung. Herr, siehst du nicht? Wer das nicht glaubt, der liest die Psalmen. Wie manchmal hat David ihm alles vorgehalten, hat ihm alles vorgerechnet. Aber am Schluss kam immer wieder die Anbetung, Herr, du bist groß, ich vertraue dir. Und das ist das Wichtige. Wir müssen einfach wissen, das Gebet ist das Lebenselement des Christen. Darum sagt Paulus, ich habe lang eigentlich darüber nachgedacht und immer wieder, was meint eigentlich Paulus, wenn er den Thessalonichern sagt, betet ohne Unterlass. Wir könnten jetzt eine Rundfrage machen. Wäre noch interessant. Ich lasse es jetzt bleiben. Aber ich habe mir lange immer gefragt, ja, ich kann doch nicht immer in der Kirche sein. Ich kann auch nicht immer auf den Knien rumrutschen. Und da kam mir der Computer zu Hilfe. Wir sollen immer online sein. Wenn ich jederzeit auf den Computer Zugriff haben will, dann muss ich hineingeschaltet haben und online sein. Da kann ich jederzeit eine Message empfangen und ich kann eine geben, ein Mail, ein SMS. Und genau das hat Paulus gemeint. Wir sollen online mit Jesus Christus sein. Einfach immer auf Empfang. Ihm sagen, wenn mir etwas ja bewegt, sei es Freude, auch wow, siehst du das, Herr, das hast du geschaffen. Oder wow, das Zeugnis hat mich so riesig gefreut. Einfach, Herr, super, ich hätte nie gedacht, dass ich mit meiner Großmutter reden kann. Und du schenkst es. Und ich muss nicht warten, bis ich abends auf den Knien bin. Online, jederzeit. Darum sagt Paulus auch im Römer 12, Vers 12, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Gott will, dass wir mit ihm kommunizieren. Das hat er schon gesagt im Psalm 50, 15. Ist übrigens die Telefonnummer Gottes. Wer das nicht weiß, muss nur 50, 15 einschalten. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was dort heißt. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erhören und du sollst mich preisen. Wir machen oft nur den ersten Teil. Ich sage ihm kurz, online, den Frust. Aber es heißt, und du sollst mich preisen. Denn wenn ich in seiner Gegenwart bin, komme ich zur Ruhe. Ich darf es ihm sagen, aber nachher nicht davonrennen, sondern warten, bis er mich eben ruhig macht. Und manchmal wäre das auch gut, bevor ich ein Mail oder ein SMS jemandem schreibe in meiner Erregung. Ich habe manchmal schon SMS bekommen, Mails bekommen. Auch ich habe schon solche gesandt, wo ich gesagt habe, Herr, eigentlich hätte ich zuerst mit dir darüber reden sollen. Es wäre ganz anders rausgekommen. Also zum Schluss, unser Gebet sollte eigentlich folgenden Inhalt haben. Es gibt keine Regel, aber ich denke, Anbetung, Dank, Bitte, Fürbitte. Das sind vier Elemente, die darin Platz haben. Aber fangen wir mit der Anbetung an, mit dem Danken an. Und ich kann euch sagen, dann werden plötzlich eure Bitten, die so groß waren, nur noch so klein. Weil ich dann die Größe sehe und die Unwichtigkeit von mir. Jesus hat das getan. Er hat sich für uns eingesetzt. Sonst lest mal Johannes 17. Oder auch im Unser Vater. Weiß nicht, ihr kennt das ja alle wahrscheinlich auswendig. Es steht nicht, gib mir mein tägliches Brot zuerst. Sondern unser Vater, der du bist in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Zuerst ist die Anbetung, ist Gott, ist Jesus. Und dann kommt die Bitte des Alltäglichen. Das wollen wir mitnehmen. Wir wollen nun kurz aufstehen, anbeten und dann setzen wir uns, schließen wir, setzen uns und gehen zum Lobpreis über. Stehen wir auf zur Anbetung. Herr Jesus Christus, wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, dass wir jederzeit zu dir kommen dürfen. Und du hast unsere Gebete gehört, unsere Anbetung. Und Herr, wir wollen es jetzt mit ganzem Herzen tun in den Liedern. Stimme du uns ein. Herr, wir wollen ganz fest in Verbindung sein mit dir. Wir danken dir dafür. Amen. Wir setzen uns und wollen jetzt Gott loben, preisen, anbeten.